Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole, das Beste kommt zum Schluss. Eine Partei steht noch aus, deren Programm wir unbedingt besprechen müssen. Die CDU-CSU mit ihrem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz hat ihr Wahlprogramm mit folgenden Worten überschrieben: Politikwechsel für Deutschland. Wird also mit der Union alles anders? Gibt es mit dem bald 70-jährigen Merz eine völlig neue, junge, frische Politik?
Ich glaube, wir konzentrieren uns am besten auf die wirtschaftlichen Themen, was ohnehin nahe liegt bei einem möglichen BlackRock-Kanzler. Im Wahlkampf geht es jedoch fast ausschließlich um das Thema Migration und Abschiebung. Also da hat man nicht den Eindruck, dass er so ein frischer neuer Wind weht. Aber das lässt sich selbstverständlich erklären. Manche werden denken, es ist ja nur logisch, die AfD ist erstarkt. Es gab in jüngster Vergangenheit mehrere tödliche Anschläge und Morde. Aber der Hauptgrund liegt woanders. Die CDU möchte ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Sie möchte den Politikwechsel vollziehen. Wirtschaftlich aber hat sie so gut wie nichts anzubieten. Und wenn es das Thema Migration nicht gäbe, dann müsste die Union es erfinden. Werbung.
Diese Bekanntmachung freut uns besonders. Es gibt ein neues linkes Wirtschaftsmagazin namens Surplus. Von Lukas Scholle gegründet, von Adam Tooze, Isabella Weber und Maurice Höfgen herausgegeben und von Thomas Piketty und Mariana Mazzucato mit Kolumnen unterstützt. An den Personen erkennt man schon, dass da keine kleinen Brötchen gebacken werden.
Auf der Webseite gibt es bereits jetzt etliche spannende Artikel von Weber, Tooze, Piketty und Mazzucato. Mitte Februar erscheint dann die erste gedruckte Ausgabe und auch ein langes Interview, Video-Interview mit Adam Tooze gibt es bereits, der über die katastrophale Entwicklung in den USA berichtet. Und deshalb empfehlen wir...
Und, das will ich noch hinzufügen, ein Artikel auf der Homepage ist auch schon von mir dabei. Ich habe mich ein bisschen über die Kulturkürzungen echauffiert.
Richtig, da war viel Gift und Galle bei. Und deshalb empfehlen wir, schaut bei Surplus rein. Auf surplusmagazin.de/wfa könnt ihr 7 Tage lang kostenlos reinlesen. Und den Link findet ihr natürlich in der Episodenbeschreibung.
Für ein Deutschland, auf das wir wieder stolz sein können. So beginnt das erste Kapitel des Programms und wir fragen uns als allererstes, wer ist denn dieses Wir? Sitzen wir alle gemeinsam im nationalen Boot und sind bald wieder gemeinsam stolz? Die CDU zählt im Wahlkampf noch einmal auf, was so wichtig ist. Das Programm erwähnt dann beispielsweise die Wiedervereinigung, zählt Adenauers Errungenschaften zu diesem Wir, aber auch die erfolgreichen Fußball-Weltmeisterschaften, all das sei doch etwas, worauf wir stolz sein können. Und jetzt mit der CDU gibt es vielleicht die nächsten WM-Titel, wir wissen es nicht. Jedenfalls ist dieser Nationalstolz, der da auf Seite 1 schon zu lesen ist, doch etwas, was uns skeptisch machen sollte. Vielleicht hilft da ein Zitat von Arthur Schopenhauer, der einmal sagte: Aber jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, darauf er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel auf die Nation, der er gerade angehört, stolz zu sein. Hieran erholt er sich und ist nun dankbarlich bereit, alle Fehler und Torheiten, die ihr eigen sind, mit Händen und Füßen zu verteidigen. Die CDU, wie wir sehen werden, liefert keine Vorschläge, wie die ökonomische Lage sich für die Mehrheit verbessern könnte. Im Gegenteil, die leeren Portemonnaies werden stattdessen mit Nationalstolz aufgefüllt.
Und das in einem durchaus, ich sag mal, autoritären Tonfall. Da heißt es, ich zitiere jetzt mal aus dem Programm, also aus dieser Präambel: Jetzt heißt es, machen statt reden, regieren statt streiten. Und es ist natürlich klar, das ist jetzt vor allem gegen die ehemaligen Ampelkoalitionäre gerichtet, ja, dass sie so viel gestritten hätten. Aber es ist ja trotzdem bemerkenswert, dass man einfach sagt, regieren statt streiten. Also dieses ganze, wie soll ich sagen, diese ganzen divergierenden Meinungen, dieses Kompromisse schließen, darauf hat man jetzt keine Lust mehr. Jetzt muss quasi der starke Mann her, jetzt muss Friedrich Merz her, der einfach mal sagt, wo der Hase langläuft.
Also das blöde ist, nur, dass man Parlamentarismus hat, ne?
Ja, praktischer wäre es, man könnte den gleich abschaffen. Und deshalb behauptet man einfach schon, für alle Bürger des Landes zu sprechen. Und zwar lesen wir dort, immer mehr Bürgerinnen und Bürger fragen sich, lohnt es sich noch arbeiten zu gehen? Sie wünschen sich eine Gesellschaft, in der sich Leistung lohnt und zugleich denen die Hand gereicht wird, die auf Hilfe angewiesen sind. Also hier wird suggeriert, es würde ganz viel Hilfe denen angeboten, die überhaupt keine benötigen. Und das ist natürlich völliger Unsinn. Also hier wird wieder mal die Behauptung aufgestellt, es gäbe wahnsinnig viele Leute, die mit großer Gratis-Mentalität die Hand aufhalten würden und der Staat würde denen schenken und die ganze Gesellschaft würde drunter leiden. Und das ist quasi das größte soziale Problem laut der Union. Also das sind dann zum Beispiel nicht die niedrigen Löhne, sondern die Tatsache, dass es Leute gibt, die Bürgergeld bekommen. Und deshalb ist das Dauerthema im Programm der Lohnabstand. Also Lohnabstand heißt ja, das Lohnabstandsgebot, dass jemand, der arbeiten geht, mehr haben muss als jemand, der nicht arbeiten geht. Also wer im Bürgergeld steckt und nicht in irgendeiner Form erwerbstätig ist, der muss weniger haben, so das Lohnabstandsgebot, als jemand, der arbeiten geht. Und das kann man ja nun nach zwei Richtungen auflösen, dieses Problem. Entweder, indem man den Bürgergeldempfängern Geld wegnimmt, also sagt, die sollen schlechter gestellt werden, oder indem man sagt, diejenigen, die bislang wenig Geld verdienen mit ihrer Arbeit, die sollen besser gestellt werden. Und wir können schon mal vorwegnehmen, nicht an einer einzigen Stelle geht es um höhere Löhne. Allenfalls geht es um Steuersenkungen, über die die Löhne steigen sollen. Jedoch profitieren davon nur diejenigen, die bereits zu den oberen 10% gehören. Da heißt es, die Belastung durch Steuern und andere Abgaben in unserem Land ist zu hoch. Wir brauchen daher eine Agenda für die Fleißigen, eine breite Entlastung für die Bevölkerung. Wer mehr leistet, muss sich mehr leisten können.
Diese breite Entlastung gibt es aber gar nicht. Der Steuerexperte Stefan Bach hat ausgerechnet, dass mehr als 50% der Steuerentlastung an das reichste 10% gehen, da der Spitzensteuersatz erst später einsetzen soll und außerdem soll der Soli abgeschafft werden. Es heißt da, wir flachen den Einkommensteuertarif schrittweise spürbar ab und erhöhen den Grundfreibetrag. Die Einkommensgrenze für den Spitzensteuersatz erhöhen wir deutlich. Man wird da nicht sehr konkret, aber immerhin, die CDU verspricht Steuerentlastungen von 100 Milliarden Euro, aber nur 12% dieser 100 Milliarden kommen der unteren Hälfte der Bevölkerung zugute. Und wir werden ja gleich noch diskutieren, ob die da wirklich etwas dann von haben, von dem bisschen, oder ob das nicht durch eine andere Steuer ihnen wieder genommen werden kann. Jedenfalls kann man hier nicht davon sprechen, dass die arbeitende Mitte entlastet wird. Es werden Leute entlastet, aber es sind die, die ohnehin sehr gut verdienen.
Ja, und dann heißt es, man wolle Überstundenzuschläge steuerfrei stellen. Nun, das ist interessant in mehrerer Hinsicht. Erstens ist es so, dass die Deutschen wahnsinnig viele unbezahlte Überstunden leisten. Also, dass man die steuerfrei stellt, bringt denen überhaupt nichts, weil die ohnehin schon viele Überstunden leisten, für die sie keinen einzigen Pfennig bekommen. Also, die hätten es gern, dass sie überhaupt besteuert werden, weil sie noch nicht mal Geld dafür sehen. So, darüber natürlich kein Wort, dass man da vielleicht mal hinterher sein sollte, dass sie überhaupt bezahlt werden. Und dann kann man ja durchaus nur die Frage aufwerfen, warum wird eigentlich dieses Mittel gewählt? Und das wird natürlich gemacht, um für mehr Arbeit zu sorgen, ohne sie verpflichtend zu machen oder ohne das so allgemeingültig zu machen. Das ist ja immer die Frage, erhöht man die Wochenarbeitszeit beispielsweise? Sollte man so etwas versuchen, gesetzlich zu etablieren, die Normalarbeitszeit zu erhöhen? De facto gibt es ja eigentlich gar keine richtige Normalarbeitszeit in Deutschland. Also eigentlich liegt ja immer noch rein gesetzlich gesehen die Normalarbeitszeit bei 6 Tagen die Woche. Also man könnte bereits im jetzigen Rahmen könnte mehr gearbeitet werden. Man bräuchte diese Reform aber nicht. Und jetzt versucht man ja von politischer und auch von ökonomischer Seite aus immer wieder, also viele Ökonomen fordern, dass ja das mehr gearbeitet wird. Und da ist dann so die Frage, versucht man das, indem man das in irgendeiner Form wieder politisch forciert oder tut man so, als würde man es den Leuten freistellen? Und das ist quasi so die Art und Weise, wie man den Leuten suggeriert, das ist doch in eurem Interesse, weil wir euch das dann steuerfrei arbeiten lassen, diese Überstunden. Außerdem heißt es, die Gesamtsozialversicherungsbeiträge, die sollen wieder unter 40% liegen und derzeit sind es ja 41,9%. Diese Beiträge werden in der Regel zu 50% vom Arbeitnehmer und zu 50% vom Arbeitgeber übernommen. Verraten wird aber nicht, wie das geschehen soll, dass man diese Sozialversicherungsbeiträge absenkt. Fallen dann Leistungen weg? Wie steht es um die Rente? Ja, also dass in einem Land, in dem man eine Demografie hat wie in Deutschland, immer mehr Beiträge erhoben werden, wenn man nicht von den Reichen sich quasi das Geld holen will. Das wäre ja eine Möglichkeit. Dann müsste man halt nur sagen, man organisiert das Rentensystem anders. Das ist ja irgendwie logisch. Also auch fragwürdig. Dann heißt es, man wolle die Unternehmenssteuer und die Körperschaftssteuer senken, denn so würden auch höhere Löhne kommen. Das ist natürlich auch eine schöne Idee. Klar, also wenn Unternehmen die Steuern gesenkt bekommen, dann werden die das wahrscheinlich zur Hälfte in höhere Löhne für ihre Mitarbeiter packen und zur anderen Hälfte in niedrigere Preise für die Konsumenten. Also sicherlich wird das nicht einfach sich in höhere Profite übersetzen. Es ist ja auch schon die letzten Jahrzehnte so gewesen, dass in Deutschland unglaubliche Profite gemacht worden sind, dass man ein Land ist mit enormen Exportüberschüssen, also es hätte ja nicht an Geld gemangelt, um Lohnerhöhungen zu bezahlen, dem deutschen Kapital, aber man hat das natürlich nicht gemacht, sondern den Profit lieber für sich behalten. Warum auch nicht? Kapitalismus, so funktioniert der Laden halt. Ergibt überhaupt keinen Sinn. Stefan Bach schreibt dazu, eine Senkung des Körperschaftsteuersatzes um 5 Prozentpunkte bedeutet Mindereinnahmen von 18 Milliarden Euro im Jahr 2025. Da der Unternehmensbesitz sehr stark konzentriert ist, entlastet dies zunächst vor allem die Superreichen. Schätzungsweise gehen 72% an die Top 1%.
Die Gesamtsteuerbelastung für Kapitalgesellschaften liegt derzeit bei etwa 30%. Deutschland ist hier tatsächlich ein Hochsteuerland und nur in wenigen Ländern wie beispielsweise Japan ist die Belastung höher. Nun will die CDU die Gesamtsteuerbelastung senken. Die soll nur noch maximal 25% erreichen. Und das kann natürlich ein Wachstumsimpuls sein. Das kann natürlich Unternehmen dazu bemächtigen, mehr zu investieren. Muss aber nicht. Also die Profite können auch woanders hingehen, wenn man dann beispielsweise Geld abzieht, das sich die Profite auszahlen lässt und woanders investiert, zum Beispiel in internationale Fonds. Dann hat da die deutsche Wirtschaft wenig von. Grundsätzlich aber kann das ein Wachstum bedeuten. Was wirklich problematisch ist, ist, dass man so eine kleine Progression, die ja dann doch noch da ist durch den Solidaritätszuschlag, abschaffen möchte. Also das sind 5,5%, die man ja erst zahlt, wenn man, ich glaube, über 90.000 brutto verdient, also dann erst fallen die an für jeden Euro, der da mehr verdient wird. Und jetzt will man den ganz abschaffen. Das ist ein Geschenk an 900.000 Menschen in Deutschland und die vielen, vielen anderen Millionen Menschen, die arbeiten, haben davon gar nichts. Diese Einkommensreichsten können dann mit dem gesparten Geld beispielsweise häufiger ins Restaurant gehen und bekommen da auch gleich noch ein kleines Geschenk gemacht, denn die Mehrwertsteuer soll auf Speisen in der Gastronomie auf 7% gesenkt werden. Davon profitiert natürlich nur wieder der besonders viel, der häufig in Restaurants geht, also auch nicht die Normalverdiener. Hier ist es vielleicht angebracht, über das zu sprechen, über den Elefanten im Raum, den man nirgends findet in diesen Wahlprogrammen, nämlich die Mehrwertsteuererhöhung. Also man muss ja irgendwie diesen ganzen Kram finanzieren. Stefan Bach hat ausgerechnet 100 Milliarden Entlastung. Ja, wo sollen die herkommen? Also wir können schon mal spoilern, man wird nicht die Schuldenbremse dahingehend reformieren. Woher kommt denn dieses Geld? Also man kann ja nicht glauben, dass das alles die Wirtschaft so ankurbelt, dass der Staat einfach automatisch Mehreinnahmen ohne Ende hat. Und da frage ich mich schon, ob wir erleben werden, was ja Leute wie Veronika Grimm oder auch Bert Rürup sich wünschen, dass man die Mehrwertsteuer von 19% auf 22% erhöht. Und dann hat man plötzlich sehr, sehr viel Geld. Nur wird damit natürlich wieder der Haushalt besteuert, der das meiste, was verdient wird, ausgeben muss. Und zwar für Lebensmittel im Supermarkt und sonst was. Das ist also eine besonders perfide Form der Besteuerung, mit der man den Reichen Steuergeschenke machen kann. Die Reichen müssen zwar dann auch eine Mehrwertsteuererhöhung mittragen, jedoch haben die ja schon so ein fettes Plus bekommen durch diese Steuersenkung, durch Soli-Abschaffung etc., dass das für die immer noch eine wahnsinnig positive Rechnung ist, während die anderen bei so gut wie keinen Entlastungen dann noch mehr aufgebürdet bekommen.
Und da werden jetzt vielleicht manche sagen, ja, aber warum sollten die das machen? Machen die das sich nicht fein damit oder so? Naja, das ist ja einfach eine Frage davon, wie man es verkauft. Also Merkel hat das während der Fußball-WM 2006 so quasi unbemerkt durchgesetzt, dass dann zum 01.01.2007 man diese Mehrwertsteuererhöhung quasi hatte von 16% auf 19%. Das war quasi eine gut versteckte im Sommerloch während des patriotischen Freudentaumels, war das so eine versteckte Steuererhöhung, die sich dann erst ein halbes Jahr später geltend gemacht hat. Und es ist relativ gut möglich, dass man über sowas zumindest mittelfristig wieder nachdenkt. Und mal gucken, wer sich dafür breitschlagen lässt. Ich meine, wenn tatsächlich Schwarz-Grün käme, glaube ich, stünde dem nichts im Weg. Wahrscheinlich ja, würde man dann...
War der Wahlkampf von der SPD, auf keinen Fall wird es, ist, also die CDU hat ja damals schon angekündigt gehabt, wir wollen eine Mehrwertsteuererhöhung und zwar auf 18%. Damals hat die SPD gesagt, mit uns niemals, machen wir nicht. Dann hat man mit der CDU regiert und die SPD hat nicht 2% Erhöhung zugelassen, sondern sogar 3%. Insofern, ich traue da allen alles zu. Und die CDU schreibt schon die ganze Zeit in diesem Programm, wir werden einen Kassensturz machen. Und ich sehe schon so ein dramatisches Video von Friedrich Merz, in dem er dann sagt, also wir haben uns das angesehen. Wir hätten nicht gedacht, dass es so schlimm um Deutschland steht. Und deshalb sehen wir uns gezwungen.
Außerdem, auch das wird niemanden wundern, lehnt die Union die Wiedereinsetzung der Vermögenssteuer ab. Die ist da seit den 90er Jahren ausgesetzt. Die Freibeträge für die Erbschaftssteuer sollen erhöht werden. Wie hoch genau, wird nicht gesagt. Derzeit kann ein Kind von seinen Eltern 400.000 Euro steuerfrei erben. Was bedeutet, dass bereits bei einem Reihenhaus die Erbschaftssteuer anfallen kann, zumindest wenn das Kind dieses Haus verkaufen will. Also wenn man als Kind ein Haus erbt, was die Eltern selbst nutzen und das dann auch selbst nutzt in den folgenden Jahren, dann muss man darauf keine Erbschaftssteuer zahlen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus erbt und man sagt, ich kann damit überhaupt nichts anfangen und man will das verkaufen, dann wird darauf dann bereits relativ schnell Erbschaftssteuer fällig. Und hier sehen wir natürlich auch nochmal, also wir haben jetzt ja diesen Fall angeführt, Kind-Eltern. Und natürlich gibt es viel mehr Konstellationen, in denen vererbt wird. Und da will natürlich die Union noch so dieses konservative Modell aufrechterhalten, dass man in der Familie besonders günstig vererben kann. Also dass man quasi sagt, Blut ist dicker als Wasser und dass dementsprechend diejenigen, mit denen man blutsverwandt ist, dass die dann günstiger erben sollen, was natürlich auch hochgradig fragwürdig ist. Also warum soll, wenn zum Beispiel du, Wolfgang, mir was vererbst eines Tages, warum sollte ich darauf mehr Steuern zahlen als irgendwelche nutzlosen Neffen, die nur einmal im Jahr zu Weihnachten anrufen? Das finde ich nicht gut.
Ja, am steuergünstigsten wäre es, wenn ich dich adoptiere.
Oder wir heiraten.
Oder wir heiraten. Das sind die Optionen. Kannst du ja dann nochmal drüber nachdenken, was dir
lieber wäre. Das macht nachdenklich.
Beziehungsweise, wir werden sehen, wer hier wen überhaupt beerben kann. Thema Schuldenbremse. Was ist da los? Wir hatten ja von einigen CDU-Ministerpräsidenten gehört, doch, wir müssen die dringend reformieren. Es gab da einen gewissen Druck. Dann hat Friedrich Merz auch gesagt, doch, wir können die reformieren, ist nur die Frage, wie. Davon ist jetzt im Programm erstmal gar nichts zu finden. Erst einmal, das verwundert uns nicht, eine gemeinschaftliche Verschuldung in der EU ist für die CDU nicht möglich, muss man eine klare Absage erteilen, steht da. Die Maastricht-Kriterien, die sollen wieder ganz verbindlich gelten. Das heißt also Schuldenstandsquote von 60% und das jährliche Defizitkriterium von 3% des Bruttoinlandsproduktes muss verbindlich gelten und sonst muss das auch härter sanktioniert werden. Man möchte diesen Kassensturz machen. Was ist eigentlich so noch an Geld da? Aber für Deutschland gilt an der grundgesetzlichen Schuldenbremse halten wir fest. Sie stellt sicher, dass Lasten nicht unseren Kindern und Enkeln aufgebürdet werden. Wir haben das alles schon 100-mal erklärt, warum diese Aussage falsch ist. An einer anderen Stelle heißt es dann nochmal, wir halten an der Schuldenbremse des Grundgesetzes fest. Die Schulden von heute sind die Steuererhöhung von morgen. Also da ist noch nicht mal von Reform die Rede, wenngleich ja hier nur gesagt wird, wir halten an der Schuldenbremse fest. Das kann ja natürlich auch bedeuten, ja, die Schuldenbremse soll an sich bleiben, wird aber möglicherweise anders gestaltet.
Ja, also zumindest ist es relativ unwahrscheinlich, dass man da überhaupt nicht konstruktiv auf mögliche Koalitionspartner zugeht, gerade weil man ja auch doch vielleicht das ein oder andere Sondervermögen für die Aufrüstung oder Ähnliches brauchen könnte oder dass man sich auf so einen kleinen Deutschlandfonds einigt, um ein paar Lieblingsprojekte der Grünen und aber auch der CDU zu unterstützen. Generell können wir sagen, die gesamte Infrastruktur wird wahrscheinlich so desolat bleiben, wie sie ist und weiter verfallen. Thema Arbeit. Die wöchentliche Höchstarbeitszeit, die wird nun gefordert. Das heißt, es soll nicht mehr um die tägliche Arbeitszeit gehen, sondern man will stärker auf wöchentliche Höchstarbeitszeit setzen. Natürlich, um Flexibilität für alle zu ermöglichen. Ja, da freuen sich sicherlich auch alle drüber. Außerdem will man mehr Leiharbeit, da heißt es Personalpartnerschaften erleichtern und rechtssicherer machen. So können sich zwei Unternehmen im Rahmen einer Kooperation freie Personalkapazitäten mit Zustimmung der Betriebsräte untereinander zur Verfügung stellen. Das klingt doch wahnsinnig nett und kooperativ.
Ja, klingt aber auch so ein bisschen nach Frauentausch, oder? Von RTL 2. Also man guckt mal, wer wohin kann.
Da muss man ja also der CDU lassen. In der Familie geht sowas ja nicht. Also in der Familie. Nee,
in der Familie ging es nicht.
Das aber gehört in sich der nicht. Arbeitswelt. Das ist unsittlich. Aber wenn in der Arbeitswelt die Leute hin und her geschoben werden, wie früher der eine Feudalherr zum anderen nochmal so einen Bauern rübergeschoben hat für 2 Tage, das ist in Ordnung. Das ist sinnvoll. So geht eine gute Gesellschaft.
Ja. Bürokratieabbau, wir lesen es auf den Wahlplakaten, wir finden es auch im Programm. Das bedeutet natürlich, ökologische Standards werden geschliffen, das Lieferkettengesetz muss abgeschafft werden, also nicht nur reformiert, sondern abgeschafft. Und zugleich, wir können da jetzt lange diese einzelnen Punkte durchgehen, es ist aber im Prinzip sinnlos, zugleich erleben wir die Union, wie sie fordert, dass überall scharfe Grenzkontrollen stattfinden müssen. Nun wissen wir, dass die Außengrenzen von Deutschland sehr, sehr groß sind, sehr lang sind und viele verschiedene Länder betreffen. Wenn man sich jetzt mal ansieht, wie viele Lkw-Fahrten die deutschen Grenzen überschreiten, ja, also wie viel sind das, dann sind das im Jahr 35 Millionen. Da ist jetzt nicht aufgeschlüsselt, wer reinfährt und wer rausfährt. Aber 35 Millionen, jetzt muss man sich mal vorstellen.
100.000 am Tag.
Man müsste, und da sind jetzt noch nicht die privaten Pkw ja dabei. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie sollte eine Grenzpolizei ausgestattet sein, die da akribisch Kontrollen durchführt? Beziehungsweise wie lang soll eigentlich dann so eine Lkw-Fahrt dauern, bis der Grenzübertritt stattfindet? Muss man dann sich auf 6-7 Stunden Wartezeit vor der Grenze einstellen? Was würde das bedeuten? Naja, die Waren, die exportiert und importiert werden, werden extrem viel teurer. Plus, es ist kein Personal dafür da. Also man würde ein bürokratisches Monster bauen. Aber nein, man tut so, als würde man eigentlich die Bürokratie abschaffen. Es gibt aber auch gute Vorschläge. Also zum Beispiel sagt die Union, dass man viel mehr mit Pauschalbeträgen statt mit Belegen arbeiten sollte, sowohl für Privathaushalte als zum Teil auch für Unternehmen. Mit mehr Pauschalierungen und Typisierungen vereinfachen wir insbesondere das Einkommenssteuerrecht. Ich glaube, das ist sehr gut, so etwas zu machen, dass man da mit Pauschalen mehr arbeitet. Und dann kann auch mal sein, dass jemand 3 Euro absetzt, die nicht so ganz abgesetzt gehören. Aber dann ist das halt so. Und man hat aber dann nicht so einen bürokratischen Apparat. Für Europa, da sagt man, dass man da an einen Schutzschirm für unsere Wirtschaft denkt. Wir führen wirkungsvolle Instrumente zur Krisenbewältigung und gegen Subventionen ein, die den weltweiten Wettbewerb verzerren. Da fragt man sich erstmal, wie soll das von Europa aus, von Berlin aus gehen? Das wäre ja dann EU-Recht. Und dann fragt man sich auch, aha, will man also auf Zölle setzen? Denn das bedeutet das ja, wenn man gegen Subventionen oder so vorgehen will, muss man ja dann Zölle erheben.
Ja, Freihandel ist ja eigentlich für einen ehemaligen Exportweltmeister relativ wichtig. Und dort können wir lesen, fair handeln statt abschotten. Bei marktverzerrenden Subventionen und Exportbeihilfen setzen wir auf das EU-Antisubventionsverfahren und einen wirksamen, international anerkannten Streitschlichtungsmechanismus bei der Welthandelsorganisation. Grundsätzlich sind Zölle nicht der richtige Weg. Ja, Das ist in vielerlei Hinsicht auch wieder ein interessantes Zitat. Erstens, marktverzerrende Subventionen oder Exportbeihilfen. Also wo beginnt sowas eigentlich? Was ist marktverzerrend? Also in Deutschland gibt es ja auch permanent Subventionen. Und sobald eine Subvention vom Staat...
Agrarsubventionen machen wir ohne Ende.
Also so, jede Subvention ist marktverzerrend. Also dass Agrarprodukte in der Form subventioniert werden, findet statt, weil man sagt... Die Produkte, die könnte man eigentlich nicht wettbewerbsfähig in Deutschland oder Europa produzieren, aber wegen der Ernährungssicherheit ist das in Anführungszeichen uns besonders wichtig. Deshalb macht man das, das ist marktverzerrend. Jede Subvention ist marktverzerrend.
Ist ja noch schlimmer, wir exportieren ja sogar Schweinefleisch und sowas, wo man denkt, wieso machen wir das?
Ja, und deshalb, also jede Subvention ist erstmal marktverzerrend in vielerlei Hinsicht und in viele Richtungen, also da ist auch die ganze Welt letztlich von betroffen. Das heißt natürlich in Wahrheit, die Subventionen anderer Handelspartner, die man selbst schlecht findet, weil man davon betroffen ist, zum Beispiel beim Thema Automobile, die findet man doof und da will man sich gegen zur Wehr setzen. Also um solche Sachen geht es natürlich in Wahrheit. Aber jetzt nochmal ganz grundsätzlich, das EU-Antisubventionsverfahren, das ist häufig relativ willkürlich. Man hätte zum Beispiel ja wegen des Inflation Reduction Act auch Zölle gegen die USA erheben können, so wie man dann Zölle gegen chinesische E-Autos erhoben hat. Und zugleich kann man nicht auf der einen Seite sagen, Zölle seien der falsche Weg und andererseits diese EU-Antisubventionsverfahren unterstützen, denn dieses führt ja gerade dazu, dass man die sogenannten Ausgleichszölle erhebt.
Ja, man sieht, dass die CDU überhaupt keine Vision davon hat, wie man Weltwirtschaft gestalten will, jetzt wo Amerika so sehr auf Konfrontationskurs geht. Davon ist sowieso gar nicht die Rede. Man hat den Eindruck, Trump, all das passiert nicht. Wir sind vielleicht noch in der Bill-Clinton-Ära. Und man hat nur mitbekommen, dass man eine Systemrivalität mit China hat. Dazu sagt man dann so ein bisschen nebulös, wir wollen an engen Wirtschaftsbeziehungen zu China festhalten, sofern sie auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruhen. Auch da bin ich interessant, wie man das messen will. Das heißt, man will also nicht, dass China stark wird. Also als China die ganze Zeit die Werkbank des Westens war, also wo wirklich keine Gegenseitigkeit in dem Sinne bestand, sondern man einfach das sehr ausgenutzt hat, da war das natürlich alles richtig. Aber jetzt, wenn China selbst Innovationen haben sollte, eigenständig zum Beispiel KI-Modelle auf den Weg bringt oder so, dann ist das eher wettbewerbsverzerrend und beruht nicht auf Gegenseitigkeit.
Die Formulierung auf Gegenseitigkeit ist auch so lustig, weil wenn etwas gehandelt wird, dann ist es immer gegenseitig gewollt. Der eine gibt Geld, der andere gibt eine Ware und das tauscht man dann halt. Was die meinen ist, es muss auf Augenhöhe sein. Ist eigentlich, wäre die korrekte Formulierung. Und dann ist es natürlich genau, wie du gesagt hast, Wolfgang, man fand das nie schlimm, dass man denen überlegen war. Und jetzt, wo China halt einfach zu einer ökonomischen Superpower wird, mit der Deutschland nicht mehr mithalten kann, jetzt spielt man beleidigte Leberwurst.
Deshalb will man kritische wirtschaftliche Abhängigkeiten verringern, mehr diversifizieren und all das. Und dann gibt es da einen wunderschönen Satz, der lautet, wir setzen auf eine eigenständige europäische China-Politik, die eng mit den USA abgestimmt ist. Ja, also wir wissen schon, wie das also dann bei der Union gehen wird. Donald Trump sagt, wie man mit China verfahren sollte. Und Emmanuel Macron soll ja nicht auf die Idee kommen, noch irgendwas Eigenständiges für Europa zu denken, was nicht vorher mit Trump abgesprochen ist.
Und im Dritten Weltkrieg, USA, China, stehen dann wir alle felsenfest auf der Seite Donald Trumps. Da freue ich mich schon drauf, da mitzumischen. Gehen wir zum Thema Arbeit und Soziales. Zitat: Das sogenannte Bürgergeld in der jetzigen Form schaffen wir ab und ersetzen es durch eine neue Grundsicherung. Den Vermittlungsvorrang führen wir wieder ein. Wenn jemand grundsätzlich nicht bereit ist, Arbeit anzunehmen, muss der Staat davon ausgehen, dass er nicht bedürftig ist. Dann muss die Grundsicherung komplett gestrichen werden. Wir spielen also mal wieder das alte Spiel. Man tut so, als wäre der Bürgergeldsatz nicht ohnehin vom Verfassungsgericht quasi vorgegeben, also dass der nicht niedriger sein kann, als er jetzt gerade ist. Zusätzlich will man dann wieder mehr sanktionieren. Auch da gibt es sehr, sehr feste Grenzen, inwieweit Sanktionen möglich sind. Ansonsten ist es vollkommen klar.
Man darf zum Beispiel niemanden verhungern lassen. Das geht zum Beispiel nicht. Auch wenn er nicht arbeitet, kann man nicht sagen, dann verhungert er halt. Das müsste bei der Union eigentlich im Menschenbild schon angelegt sein, dass das ethisch nicht so ganz korrekt ist. Aber die Gerichte haben es auch noch mal unterschrieben.
Ja, und noch darüber hinaus, also das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, 100% Sanktionen sind möglich, wenn eine zumutbare Arbeit angenommen wird, von der die Person leben kann. Also, dass die Arbeit selbst existenzsichernd sein muss. Also nicht im Sinne von, damit wird aufgestockt, sondern die Arbeit selbst muss existenzsichernd sein. Unter dieser Bedingung sind 100% Sanktionen möglich. Und es ist vollkommen klar, dass so wie das jetzt hier gerade steht, das nicht verfassungskonform möglich ist, dass es wieder vors Bundesverfassungsgericht geht und dass dann 3 Jahre später gesagt wird, Überraschung, was jeder, der kein vollkommener Vollidiot ist, euch hätte sagen können, wird jetzt nochmal vom Bundesverfassungsgericht klargestellt. Das heißt, dass es entweder ist es wirklich eine Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht, die man jetzt schon ankündigt, weiß ich nicht, ob ich so stolz drauf wäre, oder es ist blanker rechter Populismus, um Hass auf Arme zu schüren. Man weiß es nicht, so oder so, ziemlich uncool. Dann will die Union die Anpassung des Bürgergeldes an die Inflation aufheben. Da heißt es, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konnten die überproportionale Erhöhung des sogenannten Bürgergelds nicht nachvollziehen, denn ihre Löhne sind nicht im selben Maße gestiegen.
Aha.
Ja, aha. Das stimmt, dass das nicht im selben Maße passiert ist. Jetzt ist wiederum nur die Frage, so wie vorhin schon beim Thema Lohnabstandsgebot, wo liegt eigentlich das Problem? Liegt das Problem wirklich darin, an dem Berechnungsschlüssel, wie das Bürgergeld steigt? Also das Bürgergeld steigt in der Tat in einem festen Schlüssel immer abhängig von Inflation und von Lohnerhöhungen in einem bestimmten Verhältnis. Ist das wirklich das Problem oder ist nicht eigentlich das Problem, dass die Löhne nicht gestiegen sind infolge der Inflation oder zumindest unzureichend gestiegen sind, um die Inflation auszugleichen? Natürlich ist für eine so soziale Partei wie die CDU das eigentliche Problem, dass es den Armen viel zu gut geht und dass bitteschön allen gleich schlecht gehen soll.
Während ja die Politiker im Bundestag sich über Gebühr einen Inflationsausgleich gezahlt haben und das aber so begründet haben, dass die Kosten gestiegen sind und dann hat man gleich noch eine Schippe draufgelegt, da gibt es natürlich keinen Protest von irgendwo.
Da fragen sich die normalen Bürger auch, da haben ja meine Löhne gar nicht mitgehalten. Nee, da ist dieses Argument vollkommen irrelevant.
Ja. Sanktionen soll es auch wieder geben. Es geht da um die Mitwirkungspflichten. Und zwar soll das auch sofort schon dann erfolgen, wenn man nicht gehorsam ist. Die Schonvermögen sollen angetastet werden. Zitat, künftig führen wir wieder ab dem ersten Tag in der Grundsicherung eine Vermögensprüfung durch und machen das Schonvermögen von der Zahl der Arbeitsjahre abhängig. Also da ist es auch interessant, man kann da sofort mal schauen, wie hoch das Vermögen bei irgendjemand ist, der seine Arbeit verloren hat. Nur bei der Vermögensteuer, da geht das natürlich nicht. Bei den wirklich Vermögenden, da können wir nicht wissen und dürfen auch nicht wissen, wie viel die eigentlich haben. Hier muss man direkt mal gucken, ob man da schon was jemanden wegnehmen kann. Also das heißt, Leute, die was gespart haben und vielleicht auch erst ein paar Jahre gearbeitet haben, die bekommen dann noch schneller wieder Geld weggenommen, das sie auf die hohe Kante gelegt haben. Aber die KI, die soll bei der Jobvermittlung bald helfen. Da ist man überzeugt, da wird viel passieren. Mindestlohnerhöhungen wurden ja gefordert auf 15 Euro von Grünen, Linken und Sozialdemokraten. Die CDU sagt dann nein. Die Mindestlohnkommission soll unabhängig bleiben. Das heißt, die werden das schon sich ausdenken, wie viel es denn steigen darf. Und was man aber möchte, und das haben wir ja ähnlich auch bei der AfD gefunden, die Rentner sollen länger arbeiten dürfen und sollen dann bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei verdienen dürfen, wo ich mich auch immer frage, ob dieses Steuerfreie nur die Arbeitnehmer betrifft oder ob die Arbeitgeber dann auch noch davon ausgeklammert werden. Das könnte man ja auch noch machen, dass man denen auch den Arbeitgebern auch noch einen kleinen Bonus dadurch gibt.
Nee, das heißt ja, glaube ich, einfach nur die Lohnsumme, auf die normalerweise ja.
Na, obwohl, also, naja, wenn du anstellst, musst du ja jemanden, also zahlst du ja hälftig mit da rein. Also es kann ja,
das
vielleicht
sind ja keine
sogar
Steuern,
günstiger.
Das sind ja Sozialabgaben. Also klar, wenn jetzt Sozialabgaben da noch mit gemeint sind, dann wäre das so. Aber die Steuern, die zahlt ja erst wirklich nur der Arbeitnehmer.
Wollen wir es hoffen. Jedenfalls ist das natürlich auch wieder diese Idee, wir haben eigentlich zu wenig Leute.
Ja.
Migration wollen wir nicht. Also müssen die Alten irgendwie noch bewegt werden, dass die noch lange durchhalten, dass die vielleicht nochmal 5 Jahre weiterarbeiten oder so. Also nichts dagegen, wenn das jemand machen möchte. Und ich glaube auch, dass es momentan sehr falsche Regeln gibt, dass Leute, die länger arbeiten wollen, tatsächlich so verrückt hoch besteuert werden. Zum Teil, dass die wirklich sagen, ich bleibe lieber zu Hause, bevor ich 150 Euro verdiene und habe einen ganzen Monat gearbeitet. Also das ist tatsächlich sehr dysfunktional. Nur ist das natürlich hier noch größer einzuordnen. Also es ist wirklich dieser Versuch, dass man ohne Migration, ohne Zuwanderung es schafft, diese Wirtschaft weiterhin am Laufen zu halten. Und da glaube ich auch, dass das auch mit solchen Anreizen nicht dauerhaft funktionieren wird.
Und ich glaube, das sollte man vielleicht bald nochmal wirklich in eine eigene Folge packen, dieses Thema, was das eigentlich für Anreize sind, um die Leute dazu zu bringen, mehr zu arbeiten. Denn darum geht es ja wirklich. Ne? Also es geht darum, dass man, so wie vorhin bei diesen steuerfreien Überstunden oder jetzt hier bei diesen steuerfreien Möglichkeiten, mehr Jahre zu arbeiten, da geht es ja nur darum, versteckt das Renteneintrittsalter beziehungsweise die Normalarbeitszeit zu erhöhen. Die Leute können von ihrem Lohn beziehungsweise ihrer Rente nicht leben und da könnte man entweder mit Umverteilung drauf reagieren oder man reagiert darauf, indem man sogenannte Anreize setzt, um die zu mehr Arbeit zu bringen. Und das ist sicherlich ein Thema, was in den nächsten Jahren noch stärker wird. Und was ein wichtiges sozialpolitisches Thema ist. Jetzt kommen wir aber mal zum Thema Klima. Bislang war es ja sehr sozialpolitisch und steuerpolitisch, was wir hier gemacht haben oder auch haushaltspolitisch. Da heißt es, man wolle den Emissionshandel in der EU, Zitat, durch schrittweise Einbeziehung aller Sektoren mit ihren energiebedingten Emissionen als zentrales Klimainstrument stärken. Also, wir können schon mal erfahren, der Emissionshandel soll ausgebaut werden. Wie hoch dann aber der eigentliche CO2-Preis sein müsste, damit es wirklich zu einem klimaneutralen Wirtschaften kommt, das wird nicht erklärt. Und generell bedeutet das natürlich erstmal, man setzt auf den Markt. Ja, also man setzt nicht auf einen starken Staat, der irgendwie investiert, der sich zutraut, so eine grüne Transformation mitzugestalten, sondern man setzt hier sehr stark auf den Markt. Außerdem auch auf Atomkraftwerke, die sollen wieder eine Option werden, vor allem mit kleinen, mit neuen Kraftwerken. Und das ist jetzt wirklich ein Hammer, also das ist wirklich Wahnsinn, das Heizen mit Holz soll weiter möglich sein. Obwohl hohe CO2-Emissionen damit einhergehen, obwohl das wenig effizient ist, obwohl es die Luft verschmutzt, soll dieses Heizen weiter möglich sein. Denn man will ja nicht in den Heizungskeller rein regieren. Das finde ich auch so schön. Also auf der einen Seite heißt es direkt zu Beginn des Programms ja, man will nicht in den Heizungskeller rein regieren. Und 5 Seiten später sagt man, mehr regieren, weniger streiten. Also es ist Gaga.
Ja, und direkt mal prüfen, wie viel Geld wer hat, wenn er arbeitslos geworden ist. Also das ist nicht ein Nein-Regieren. Also da muss ja wirklich jemand gefilzt werden für, um das auch genau zu sehen. Da kommt ja jemand vorbei und guckt auch, ob du nicht doch noch ein zweites Auto in der Garage stehen hast und sowas. Naja, die Technologieoffenheit soll es natürlich auch bringen. Die kann Klimatransformation dann uns ganz klimaneutral gestalten. Das ist viel dazu lesen. Allerdings ist nicht die Rede von klaren Investitionen. Vielmehr erfahren wir, die Ampel hat in 3 Jahren mit ihrem ideologischen und planwirtschaftlichen Ansatz gezeigt, wie es nicht geht. Also hier wird tatsächlich die These vertreten, Robert Habeck habe Planwirtschaft gemacht, indem er ein Heizungsgesetz gemacht hat, frage ich mich, oder weil er ein paar Chipfabriken subventioniert hat. Ist das jetzt Planwirtschaft? Also wenn das schon Planwirtschaft ist, dann fragt man sich, okay. Die Union.
Aber das ist ja wirklich interessant, also wie verblödet dieser Diskurs ist. Also früher gab es noch viel stärkeren staatlichen Interventionismus, war der Staat noch für viel breitere Teile der ökonomischen Reproduktion der Gesellschaft quasi verantwortlich, unter der Führung oftmals der CDU. Und da hat man dann ja immer gesagt, pfui, die Planwirtschaft, und hat damit den kommunistischen Osten gemeint. Und mittlerweile ist man an dem Punkt, wo man irgendwie ein paar Milliarden für eine Chipfabrik schon als Planwirtschaft bezeichnet, was vollkommen normale Standortpolitik in einem kapitalistischen Staat ist. Also ja. An diesem Grad der Verblödung sind wir mittlerweile.
Die Union spricht sich gegen staatliche Investitionen aus. Infolgedessen kann die Union dann aber auch sehr wenig anbieten. Sie sagt dann zwar, der kommunale Klimaschutz sei wichtig und sagt auch, ja, der Klimaschutz werde vor Ort gemacht. Und dann heißt es, unsere Kommunen verantworten vielfach die Umsetzung der Maßnahmen für Klimaschutz und Klimaanpassung für mehr Synergien. Stärken wir die Partnerschaft von Bund, Ländern und Kommunen und klären die langfristige Finanzierung. Man denkt sich so, ja, wie klären? Also übernimmt man was? Gibt es einen Schuldenschnitt für die Kommunen? Was ist da los? Mit welchem Geld soll es geschehen? Auch dazu nichts.
Und die ganz, ganz zarten industriepolitischen Maßnahmen der Ampel, die sollen wieder abgewickelt werden. Das ist ja Planwirtschaft, ne Wolfgang? Schlimm, 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 diese Klar. Planwirtschaft. Dabei sind industriepolitische Maßnahmen ein globaler Trend. Auch eine erfolgreiche Trump-Regierung wird nicht umhinkommen, das zu tun. Also beispielsweise bei Stargate, ja, sieht man das ja, da hat Donald Trump schon nach 500 Milliarden hat Donald Trump das schon präsentiert, obwohl er das gar nicht auf den Weg gebracht hat. Und von Fortschritt und Innovation ist im Programm immer wieder die Rede. So lesen wir etwa, wir werden die größtmögliche Anhebung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Forschungs- und Innovationsstandorts Deutschland wieder zu einem prioritären gesamtstaatlichen Ziel machen. Wir legen ein schlagkräftiges Programm für Forschung, Innovation und Technologien, Transfer und Entrepreneurship vor. Eine Hightech-Agenda für Deutschland. Innovations- und Technologiestandort stärken. Wir wollen Deutschland als Kompetenzzentrum und Innovationsstandort für Zukunftstechnologien entwickeln. So, und auch hier stellt sich dann wieder die Frage, ja, aber wie denn, wie soll das denn stattfinden? Offenkundig will man wirklich nur einen Rahmen schaffen, in dem sich dann alles wie von Zauberhand selbst entwickelt, selbst entdeckt und selbst erfindet. Also man will nicht selbst leiten, will nicht selbst sagen, wo geht's lang, man erfährt da überhaupt nichts zu.
Dann aber plötzlich steht da höhere Ausgaben sicher. Und man denkt sich, aha, also doch jetzt investieren. Wir sorgen dafür, dass Wirtschaft und Staat bis 2030 jährlich 3,5% des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung aufwenden. Das bedeutet aber, aha, Staat und Wirtschaft. Also man sagt hier nicht, wie viel der Staat jetzt genau geben will, sondern man soll insgesamt auf 3,5% kommen. Das heißt also, die Privatwirtschaft soll mehr investieren. Und man geht wohl davon aus, dass sie das ohnehin tun wird, wenn man erstmal die Bürokratie abbaut und die Steuern senkt. Nirgends findet man ein Plädoyer für staatliche Investitionen. Ein anderes Beispiel wäre die Infrastruktur. Da heißt es, Infrastruktur solide finanzieren. Wir sorgen für dauerhafte Finanzierungsstabilität, die unabhängig von schwankenden Haushaltsmitteln ist. Zudem, das heißt also schon, aha, Haushaltsmittel oder so, das ist schon ein Problem. Zudem müssen wir kurzfristig mehr Kapital mobilisieren, um den Investitionsstau zu lösen. Dazu setzen wir auf starke Anreize für private Investoren. Also der Investitionsstau wird nicht vom Staat gelöst, sondern die privaten Investoren soll es richten.
Ja, und mit welchem Interesse?
Der Ordoliberalismus.
Ja. Also mit welchem Interesse? Also was juckt es deutsche Unternehmen, ob die Schulen beispielsweise verfallen? Also klar, wenn der Staat denen Geld geben würde, um die Decke zu sanieren, dann würden sie es machen. Aber warum sollten die selbst da irgendwie dieses Kapital investieren? Sie müssen ja in irgendeiner Form da, also von irgendwer müssen ja das Geld dafür bekommen.
Nein, der Ordoliberalismus soll es richten. Übrigens auch bei der Bahn. Mehr Wettbewerb soll die Bahn verbessern.
Ich bin da ja mittlerweile, also an der Stelle bin ich ja mittlerweile so ein bisschen zynisch, aber ich denke ja mittlerweile, vielleicht ist es wirklich so, dass sowohl die komplette Re-Verstaatlichung als auch die komplette Privatisierung besser wäre als dieses Mischkonstrukt. Weil jetzt hat man so ein Mischkonstrukt, wo man sagt, man hat das der Form nach privatwirtschaftlich, de facto ist aber dieses Unternehmen komplett im Staatsbesitz und dann hat man da quasi diese komplett inkompetenten Manager, die alles zwar verrotten lassen, aber die Hand aufhalten und dicke Boni beziehen. Also ich glaube, dieses komische Mischkonstrukt ist wahrscheinlich immer noch schlechter, als würde man es komplett privatisieren. Aber natürlich, wir sind erst einmal für die Idee der kompletten Verstaatlichung. Nicht, dass es jetzt in den falschen Hals hier kommt. Aber wahrscheinlich wäre das de facto in der Tat eine Verbesserung gegenüber dem Status quo trotzdem. Auch betont die CDU immer wieder, dass mehr Menschen Eigentum brauchen. Und besonders das Einfamilienhaus sei so wichtig. Nun sind wir jetzt vielleicht skeptisch, ob wirklich jeder ein Einfamilienhaus braucht, beziehungsweise das ist auch realistisch gesehen einfach nicht machbar. Dennoch stimmt es ja, wenn jeder Eigentum hätte, Wohneigentum zum Beispiel, dann wäre man in der Tat besser dran. Man wäre nicht mehr den Launen der Vermieter unterworfen, man hätte mehr soziale Sicherheit und müsste sich dann vielleicht auch nicht alles bei der Arbeit gefallen lassen. Es gäbe ja durchaus gute Gründe dafür. Da kann man ja erstmal nichts gegen haben, gegen die Idee, dass möglichst viele Leute in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Was sagt denn dann aber die Partei zum Thema Bauen? Nun, unterstützt werden sollen, Überraschung, Familien, die ein Eigenheim bauen. Die Länder sollen einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer von 250.000 Euro gewähren können, für jedes Kind noch 150.000 Euro mehr. Das ist erstmal aus folgendem Grund amüsant. Das Geld dieser Steuer fließt bislang den Ländern und Gemeinden zu. Und dann stellt sich schon die Frage, naja, kompensiert dann der Bund diese Steuerausfälle? Und wenn ja, mit welchem Geld? Wo kommt dieses Geld her? Also wenn man den Soli streicht und keine Schulden machen will und, dann ist weniger Geld da, wird schwierig.
Zudem ist es ja so, diese Grunderwerbsteuer bezieht sich ja auf ein Grundstück, das man kauft, oder da ist auch schon ein Haus auf dem Grundstück drauf. Wenn man jetzt, sagen wir mal, schon ein Grundstück hat und baut dann, die Baukosten sind ja sehr hoch, dann fällt da ja nicht nochmal eine Grunderwerbsteuer an. Das heißt, es ist sowieso dann jetzt nicht eine solche Erleichterung. Also den Gemeinden und Kommunen fällt zwar da viel weg, aber es ist jetzt nicht solch eine Erleichterung für die Leute, die bauen wollen. Ja, wenn du heute ein Haus baust, dann bist du da ganz schnell bei 600.000 und mehr, und dann wird es ein bisschen weniger durch diesen Erlass der Grunderwerbsteuer, aber dass das ja zum Bauboom führt, davon ist ja nicht auszugehen. Es ist sowieso interessant, dass immer dann, wenn was vorgeschlagen wird, was man vielleicht durchaus positiv sehen kann, dann denkt man immer, wenn man es genau nachrechnet, naja, das sind so ein paar Tropfen auf heiße Steine. Zum Vermögensaufbau ist da zu lesen, Geringverdiener beim Vermögensaufbau stärker unterstützen. Aha, also Geringverdiener sollen Vermögen haben. Da heißt es dann, wir führen eine Vermögensbildungsprämie ein, in der wir die Arbeitnehmersparzulage und die Wohnungsbauprämie verschmelzen. Wir erhöhen den Förderbetrag deutlich und vereinheitlichen die Einkommensgrenzen. Damit unterstützen wir gerade Geringverdiener. Das hat ja zwei Fallstricke. Also erstmal, Geringverdiener haben nomen est omen nur einen geringen Verdienst, folglich auch nur eine geringe Sparquote oder gar keine. Und da hilft es auch nicht, wenn sie dann eine Prämie für das Gesparte erhalten, denn 3 mal 0 ist 0 ist 0, sangen schon die Blackfoes. Zweitens muss man hier nochmal deutlich sagen, hier werden wieder irgendwelche Produkte schmackhaft gemacht, wie Bausparverträge oder private Alterssicherungen, die man dann nochmal mit so einer staatlichen Förderung versieht. Diese haben aber doch in der Vergangenheit gezeigt, dass sie sehr schlechte Renditen machen. Zum Teil wäre es ja besser gewesen, man hätte das Geld auf dem Girokonto liegen lassen. Das heißt, die CDU scheint hier auch wieder stark Klientelpolitik für Unternehmen zu machen, die solche Finanzprodukte verkaufen.
Und wie ist es dann mit der privaten Alterssicherung? Die wird natürlich auch als Lösung präsentiert, und wir haben ja schon oft gesagt, wir sehen das kritisch, wir hätten gerne, dass das schon in irgendeiner Form gesellschaftlich organisiert ist und kein privates Problem ist, aber trotzdem zusätzlich ist das ja gut. Nur in welcher Form findet das statt? Zitat: Junge Menschen sollen möglichst früh selbst kapitalgedeckt vorsorgen. So entwickeln sie ein Bewusstsein für Altersvorsorge und Kapitalbildung. Deshalb werden wir für jedes Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr pro Monat 10 Euro in ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot einzahlen. Der in dieser Zeit angesparte Betrag kann durch private Einzahlungen ab dem 18. Lebensjahr bis zum Renteneintritt weiter bespart werden. Die Erträge aus dem Depot sollen bis zum Renteneintritt steuerfrei sein. Das Sparkapital ist vor staatlichem Zugriff geschützt und wird erst mit Erreichen der Regelaltersgrenze ausgezahlt. Nun fragt man sich, warum erst ab dem 6. Lebensjahr? Der Zinseszinseffekt, der ist ja gerade dann besonders hoch, wenn man über einen möglichst langen Zeitraum spricht. Generell können wir sagen, die Erträge dieser 10 Euro pro Monat, die werden auch nur einen Tropfen auf den heißen Stein darstellen, wenn man irgendwann mal in Rente geht. Dennoch, der Vorschlag hat ja ein gewisses progressives Moment, dass da Leute ein gewisses Polster irgendwann mal haben werden. Nur ist dann schon die Frage, was wird zum Beispiel dieses Depot kosten? Wer organisiert das? Wo liegt dann zum Beispiel der TER, also die jährliche Gebühr? Liegt die unter oder über 0,2%? Darauf kommt das ja an. Darauf kommt das ja auch beim ETF-Sparen an. Und Fritzens früherer Arbeitgeber, der bietet das ja auch durchaus an. Da ist dann die Frage, mit wem wird er kooperiert, wird das eventuell BlackRock machen und zu welchen Tarifen dann und wie viel stecken die sich da wieder?
Das wäre ja wahrscheinlich noch das Beste, wenn die das machen würden, weil ich habe große Sorge, dass das eher wie bei so unseren tollen Alterssicherungen laufen wird, dass da irgendjemand sagt, oh, das kostet aber 2,3% Gebühr. Ja. Da kann man mal gespannt sein, wer sich daran bereichert.
Ja, wenn es so Gebühren gibt wie bei Bausparverträgen oder sonst sowas, dann unterstützt der Staat weniger die Kinder als dann die Kreditinstitute und Versicherungen. Aber ist auch schön, da haben die was davon.
Über Migration wollen wir hier nur kurz sprechen. Das ist natürlich das große Thema auch in diesem Programm. So erfahren wir, dass Ukrainer kein Bürgergeld mehr erhalten sollen, sondern nur noch die üblichen Asylleistungen. Immerhin dürfen die noch kommen. Für viele andere gilt das nicht mehr. Zum Beispiel möchte man den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte aussetzen. Das heißt also, Menschen, die vor Folter oder Todesstrafe geflohen sind, müssen ihre Familie an dem Ort lassen, an dem gefoltert wird oder Todesstrafen verhängt werden. Wir merken also, der CDU ist die Familie ganz wichtig. Subsidiäre Schutzstatus abschaffen. Wir wirken auf europäischer Ebene darauf hin, zum ursprünglichen Geist der Genfer Flüchtlingskonvention zurückzukehren. Ja, dann denkt man so, was reden die denn da? Der Verein Pro Asyl klärt auf seiner Homepage auf. Der subsidiäre Schutz ist menschenrechtlich begründet. Als die EU-Asylrichtlinie im Jahr 2004 erlassen wurde, bestand Einigkeit, dass der Schutz der Genfer Flüchtlingskonventionen, GFK, der einheitliche Mindeststandard für humanitären Schutz in Europa werden sollte. Die GFK hat aber Lücken. So schützt sie zum Beispiel nicht vor der Todesstrafe, die aber ist heute in allen EU-Staaten geächtet. Der europäische Gesetzgeber entschloss sich daher, den GFK-Schutz unter Rückgriff auf die Europäische Menschenrechtskonvention, um den Schutz vor Folter, Todesstrafe und Lebensgefahr in kriegerischen Konflikten zu ergänzen. Hierfür wurde der Begriff subsidiärer Schutz gewählt.
Und das ist ja sehr, sehr bemerkenswert, dass man sagt, diesen Schutz hebt man auf. Also das geht ja wirklich um Leib und Leben dann und selbst dort sagt man, dass man das dann in Frage stellt, obwohl es ja offenkundig ist, das kann man nicht sinnvoll einschränken, das kann man nicht sinnvoll abschaffen, das ist einfach hochgradig unmenschlich. Ich meine, das wundert uns jetzt nicht bei dieser so christlichen, menschelnden Partei, dass sie das machen, aber es ist trotzdem unfassbar perfide, ja, also dass man so weit dort geht. Ist unglaublich. Und darüber hinaus will die Union mehr Schutz der deutschen Grenzen, Investitionen in Drohnen und natürlich mehr Geld für Frontex. Auch da dürfen wir gucken, wo das Geld herkommt. Wahrscheinlich wird man dann schauen, ob bei irgendeinem Bürgergeldempfänger noch ein Zehner unter der Matratze versteckt ist, den man dann auf Frontex zukommen lassen kann. Interessant ist, dass es ein bisschen später heißt, für uns sind Menschenrechte universell. Unteilbar und unveräußerlich. Unser christliches Menschenbild gebietet es, dass wir den Ärmsten und Schwächsten auf der Welt helfen. Auch deshalb treten wir entschieden allen Versuchen entgegen, Menschenrechte aufzuweichen. Klar, Das klingt wunderbar. Hier geht es aber natürlich nicht um Flüchtlinge, sondern es geht um die Rechtfertigung von militärischen Interventionen und Kriegen. Ja, also es geht quasi darum zu sagen, ja, es gibt diese Schurkenstaaten in der Welt, die sind böse, da gelten die Menschenrechte nicht. Und da muss man dann mal gucken, ob es da nicht vielleicht noch ein paar militärische Spezialoperationen oder so braucht gegen die. Und hier gelten dann, Missionen. Natürlich. Missionen.
Man ist ja christlich, ja.
Ja, genau, da wird missioniert. Und für diese wunderbaren...
Die NATO muss dann natürlich helfen,
also genau,
mit 2%-Ziel. Ja, das ist schon gut, das 2%-Ziel, aber das 2%-Ziel ist nicht das Ziel, sondern die Untergrenze, wird jetzt gesagt. Das heißt also, nach oben lässt man sich jetzt erstmal Luft. Man hätte auch reinschreiben können, mal gucken, was Donald Trump von uns will. Hat man jetzt nicht reingeschrieben, ist aber da gemeint.
Genau.
Zugleich also unterstützt Trump, man natürlich Trump, diese Idee.
Ja? Trump will ja die 5%, wie wir wissen. Und dann können wir uns schon darauf freuen, dass Deutschland dann bald die Menschenrechte zusammen mit Trump und der NATO in den Gazastreifen bringt.
Und überall sonst, wo Not am Mann ist. Dafür braucht man natürlich auch die Wehrpflicht. Wir setzen perspektivisch auf ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr, das wir mit der aufwachsenden Wehrpflicht zusammendenken. So werden wir dem Personalbedarf zur Stärkung unserer Verteidigungsfähigkeit gerecht. Aus dem Kreis der Gemusterten sollen diejenigen benötigten Tauglichen kontingentiert und zum Grundwehrdienst einberufen werden, die ihre Bereitschaft zum Wehrdienst signalisiert haben. Bis zu einer Umsetzung eines Gesellschaftsjahres wollen wir die Freiwilligendienste und den Bundesfreiwilligendienst stärken. Das heißt also, aufwachsend meint, man weiß selbst, man kann nicht jetzt einfach den Hebel umlegen und sagen, ab sofort alle 18-Jährigen zur Musterung. Aber man möchte das Schritt für Schritt machen, braucht ja auch erstmal Personal, um diese Musterung durchzuführen etc. Den jungen Leuten bürdet man also noch eine zusätzliche Last auf. Im Übrigen Männern wie Frauen, ja, hier gibt es keine Differenzierung. Die Jungen sollen sich also, wenn sie schon sonst nichts bekommen, am nationalen Wir wärmen. Was es nicht geben wird mit der CDU, mehr Geld, mehr Bildung, besseres Klima, kann man vergessen, aber das Gesellschaftsjahr oder die Wehrpflicht kann man sich dann aussuchen. Ist ja wieder schön, dass man wieder was wählen darf.
Ja, so geht Freiheit.
Ja.
Wir können das Fazit auf jeden Fall ziehen. Die Union hat nichts zu bieten, bis auf ein paar Steuergeschenke für Reiche und die Unternehmen. Die dürfen dann zusätzlich auch noch ein paar Umweltsauereien mehr begehen und Vati kann zu Hause weiter den Kamin stochern, während die Kinder 10 Euro im Monat vom Staat angespart bekommen. Das war's, mehr ist es nicht. Aber immerhin, der Holzofen, der ist weiterhin erlaubt, hippepura. Irgendwann geht ja jede Rezession einmal vorüber und wenn dies im nächsten Jahr geschehen sollte, dann können wir jetzt schon sagen, das wird nicht auf Friedrich Merz zurückzuführen sein. Die Stellung der deutschen Wirtschaft in der Welt, da hatte Hans-Werner Sinn ausnahmsweise mal recht, gleicht einem Korken auf den Wellen der Weltmeere. Mal geht das rauf, mal geht das runter. Die Wirtschaftspolitik der CDU wird daran nichts ändern, außer dass sie das Leben der Leute en passant schlechter macht.
Möglicherweise verschärft sich aber auch durch diese Wirtschaftspolitik die Krise noch weiter. Ein Konfrontationskurs mit China wird die deutsche Industrie weiter schwächen. Der Export orientierten Industrie hat die Union außer Steuererleichterungen ein bisschen Bürokratieabbau nichts anzubieten. Für die globale Weltordnung gibt es keine Vision. Dass Trump im Weißen Haus regiert, scheint niemanden in der Union zu irritieren. Friedrich Merz, der Politiker der 90er Jahre, tut so, als sei in den vergangenen 2 Jahrzehnten eigentlich nichts passiert.
Und weil man wirtschaftspolitisch mit leeren Händen dasteht, müssen die Migranten herhalten. An ihnen kann man Handlungsfähigkeit, Entschlussfreude und Stärke demonstrieren. Oder sollte man lieber sagen, simulieren? Naja, schön wäre es, man würde es an ihnen nur simulieren, aber wahrscheinlich wird es denen wirklich an den Kragen gehen.
Wer die Zusatzinhalte hören will, Wohlstand für alle, Literatur oder die Speak Easybar, kann das ganz einfach tun mit einem Abo über Steady, Patreon oder auch Apple. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!